Na, überrascht? Kam doch erst letzte Woche eine Folge. Ja, was soll ich sagen? Der Urlaub und den Energieschub durch meine Klasse halt noch etwas nach. Und ja, das muss ich nutzen. Deswegen hallo und herzlich willkommen zu einer Osterfolge von Schule und andere Kleinigkeiten. Ich beschäftige mich ja schon lange, aber seit ich den Podcast mache, noch sehr viel mehr mit den Dingen, die außerhalb von meiner Schule passieren, da ich ja auch ständig auf der Suche nach interessanten Themen bin. Und aktuell, beziehungsweise die letzten anderthalb Jahre, ist die KI-Debatte voll im Trend. In den sozialen Medien wird man quasi täglich überflutet mit neuen KI-Tools, Sammlungen zu KI-Tools, Arbeitsblätter über KI-Tools, teilweise von KI-Tools erstellt und natürlich auch Sammlungen und Tipps zu Prompts. Ich muss sagen, dass ich so ein bisschen gesättigt bin und mir die anderen klassischen Themen etwas fehlen. Denn KI-Tools hin oder her, wir haben immer noch mit Störerinnen zu tun oder Gewalt an der Schule oder fehlender Motivation. Und wir können die Kids ja auch nicht den ganzen Tag einfach nur vors Tablet knallen und sagen, so hier, einmal ChatGPT und jetzt gib Gas. Diese ganze KI-Debatte, die vergisst mir allzu oft unsere Kinder, muss ich sagen. Und ich meine, klar, dasselbe passiert dann natürlich auch bei der Smartboard-Debatte oder der Tablet-Debatte. KI ist jetzt allerdings nochmal eine ganz andere Nummer, da sie zu den disruptiven Erfindungen zählt. Ein digitales Whiteboard ist eine Tafel mit Strom. Im besten Fall ein großer PC mit Touchscreen. Das ist technisch gesehen jetzt nichts Neues, ja, da haben wir keinen großen Fortschritt. KI ist etwas komplett Neues und es wird unterschätzt, dass die Entwicklung und das Können von KI exponentiell verläuft. Im Netz teilt man diese Bedenken so ein Stück weit, dass der Fokus vielleicht etwas zu sehr auf der Technik anstatt auf dem Lernen liegt, weswegen Joscha Falk und Nele Hirsch eine Blogparade mit dem Hashtag KI-Bedenken ins Leben gerufen haben. Wenn ihr in den sozialen Netzen unterwegs seid, habt ihr die sicherlich schon gesehen. Es soll ein konstruktiv-kritischer Austausch zum Thema KI sein. Joscha trägt alle Kommentare und Texte, die ihr mit diesem Hashtag findet, beziehungsweise die ihm geschickt wurden, auf seiner Seite joschafalk.de zusammen. Falk mit CK. Und dort könnt ihr alles nachlesen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Man liest da viel Dinge, die man bestätigen kann und natürlich eben auch Dinge, die man nicht so sieht. Aber der Diskurs, denke ich, der ist ganz wichtig und nötig, um eben selber auch zu wissen, wo man steht. Ihr wisst, dass ich sehr für Digitalität bin, weil die Digitalität in allen Bereichen unseres Lebens Einzug hält oder wahrscheinlich auch schon gehalten hat. Und das Ding ist nicht mehr zu stoppen. Und trotzdem muss man sich überlegen, wo es Sinn macht, analoge Prozesse durch digitale zu ersetzen. Das kann morgen schon aussehen als heute. Also wenn jetzt heute Nacht irgendeine App auf den Markt kommt, die einen bestimmten analogen Prozess revolutioniert, ja, dann gibt es die halt ab morgen und dann muss man up to date sein. Deswegen ist es eben wichtig, dran zu bleiben und zu beobachten, was Neues auf den Markt kommt. Im Prinzip ist das das, was gerade in den sozialen Netzwerken passiert. Aber wie gesagt, natürlich einfach immer noch sehr, sehr stark und andere Themen werden dadurch in den Hintergrund gedrängt. Vorhin wurde in Blue Sky ein Buch geteilt, KI-Tools für den Unterricht. Darunter kam dann recht schnell die Frage, wie lange dieses Printprodukt wohl Gültigkeit haben wird. Und ich tippe jetzt einfach mal, dass die neuesten Entwicklungen in Richtung Videoerstellung durch Texte dort noch gar nicht zu finden sind. Ja, aber ich weiß es nicht, kann dem Buch auch Unrecht tun, man müsste jetzt genauer nachgucken. Wenn ich auf jeden Fall einen gut funktionierenden analogen Prozess habe und mir der digitale Prozess keinen Mehrwert bietet, dann kann ich auch darauf verzichten. Ich muss ihn nicht machen, nur weil er digital ist. Ich komme hier sehr gern nochmal auf Simon Sinek zurück, der die Frage nach dem Warum als Basis für alles sieht. Er hat zwei Bücher zum Thema Warum geschrieben. Einmal Finde dein Warum und dann noch Starte mit dem Warum. Und das ist eine Herangehensweise, die ich euch generell ans Herz legen kann, nicht nur im Beruf, Also warum machen wir Dinge? Warum entscheiden wir uns für bestimmte Dinge? Aber zurück zum Beruf. Wenn man jetzt zum Beispiel eine 1:1 Ausstattung an einer Schule starten möchte, dann sollte man sich gemeinsam fragen, warum wollen wir das? Natürlich kommen da auch superschnell noch viele andere Fragen hinterher, aber wenn die einzige Antwort auf das Warum lautet, weil es halt gerade alle machen oder weil es gerade Geld gibt oder weil es nach außen super aussieht, dann sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen. Denn Technik, die ohne Grund eingesetzt wird, kann Dinge wie zum Beispiel das Lernen auch schlechter machen. Wenn ihr also schon als Schule selbst keinen richtigen Grund findet, werdet ihr die Geräte sicherlich nicht sinnvoll einsetzen können. Und dann passiert das, was gerade ja überall so ein bisschen passiert, nämlich dass die Schulen sagen, oh, die Technik, die nutzt ja gar nicht, die ist gar nicht gut, wir lassen sie wieder weg. Das ist so ziemlich das Falscheste meiner Meinung nach, was man machen kann. Man muss sich überlegen, was ist der Zweck dieses Geräts, warum habe ich es, was soll da am Ende bei rauskommen. Und sobald ihr Gründe findet, werdet ihr feststellen, dass es erst einmal Arbeit von eurer Seite benötigt, damit die Geräte von den Schülerinnen so genutzt werden, dass es Vorteile im Lernen bringt. Ein Tablet ist kein Selbstläufer. Ich kann es nicht hinlegen und denken, diesen Jungen, die kommen damit klar. Dem ist beileibe nicht so. Den Digital Native gibt es nicht. Die Technik, und das ist das, was manche aus den Augen verlieren, muss uns helfen, Lernen besser zu gestalten. Manche Dinge können damit besser im Klassenzimmer umgesetzt werden, als wenn man es analog macht. Ich denke hier an diese unsäglichen Plakate in A3, A2, A1 Format, teilweise zu dunkel, teilweise zu hell, mit Schriften, die man nicht lesen kann, mit schwarz kopierten Bildern, die schrecklich aussehen. So etwas kann ich tatsächlich mit einem Tablet oder mit einem PC und mit einer richtigen Software sehr viel ansprechender und auch einfacher gestalten und auch so, dass es nachher lesbar ist. Weil welches Plakat ist denn ab Reihe 3 lesbar? Da habe ich nicht viel gesehen in den letzten 22 Jahren. Natürlich wird die Technik auch eingesetzt, damit man weiß, wie die Technik funktioniert, aber der Hauptpunkt ist immer noch, dass die Technik ein Hilfsmittel ist in der Bildung, um Sachverhalte zu verdeutlichen bzw. eben zu begreifen. Sie ändert nichts an den Grundsätzen guten Unterrichts wie Classroom-Management oder Aktivierung, Unterstützung, Beziehungsarbeit und so weiter. Wenn ich mir jetzt also mal so überlege, und das ist das, was ich eben versuche, wenn ich von dieser Technikdebatte wegkomme und der KI-Debatte, wenn ich mir überlege, was einen guten Unterricht ausmacht, dann fange ich an, mich im Kreis zu drehen, weil es so viele unterschiedliche Dinge gibt, die aber allesamt sehr, sehr wichtig sind und die erst einmal gar nichts mit der reinen Wissensvermittlung zu tun haben. Wenn ich mich dann im Kreis gedreht habe und wieder klar sehen kann, dann steht da für mich eigentlich in der Regel immer die Motivation. Ich komme immer wieder auf die Motivation zurück. Eine Klasse kann still sitzen, das heißt, das Classroom-Management passt, aber wenn die Kids nicht motiviert sind, wenn sie sich langweilen oder abschweifen, dann kommt eben trotzdem nicht viel bei ihnen an. Umgekehrt kann eine lebhafte Klasse, die motiviert ist, sehr, sehr viel lernen. Motivation sehe ich deswegen als Grundlage jeder Unterrichtsstunde. Lernende müssen selbst lernen. Es gibt ja diesen netten Spruch, Lehrer können die Türen nur öffnen, die Schülerinnen müssen selber durchgehen. Da ist sicherlich was dran. Wenn ich vorne stehe und einfach nur Sachen erzähle, dann lernen die Schülerinnen wenig. Erst durch das eigene Handeln wird gelernt. Das heißt, wir müssen sie motivieren, handeln zu wollen bzw. lernen zu wollen. Und es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, bei der uns die Technik auch wieder helfen kann. Das Problem bei der Sache ist ein wenig, Dinge können sich abnutzen und nicht jeden motivieren dieselben Sachen. Wir müssen also abwechslungsreich sein, beziehungsweise so ein Portfolio an Techniken zur Hand haben, damit die Leute bei der Stange bleiben. Außerdem gibt es natürlich auch Dinge, bei denen wir selbst nicht motiviert sind. Das macht es dann natürlich noch etwas schwieriger, dann die Schülerinnen zu motivieren. Ihr seid diesbezüglich, und das dürft ihr nicht vergessen, auch wenn ihr da immer allein im Klassenzimmer steht, ihr seid nicht allein. So ziemlich jede Lehrerin und jeder Lehrer kämpfen mit denselben Dingen. Es könnte also durchaus mal eine Option sein, sich mit den KollegInnen seiner Klasse darüber zu unterhalten, wie man im Unterricht besser motivieren kann. Traut euch, geht auf die anderen zu. Ich habe festgestellt, wenn ich meinen KollegInnen sage, womit ich Schwierigkeiten habe oder womit ich zu kämpfen habe, dass dann auch ähnliche Sachen zurückkommen. Ich hatte manchmal den Eindruck, sie haben einfach darauf gewartet, dass es endlich mal jemand anspricht. Also traut euch, wenn sie es anders sehen, dann habt ihr nichts verloren. Ja, ihr könnt da im Prinzip nur gewinnen. Ach, wisst ihr was? Ich gebe euch ein paar Ideen als Anfang und frage einfach mal ChatGPT. Moment mal ganz kurz. So, okay, hier bin ich wieder. Okay, ich habe gepromptet, nenne 10 Dinge, wie man Unterricht motivierender gestalten kann. Mehr nicht. Hier die Antwort. 1. ChatGPT listet ja auch gern Dinge auf. Ich meine, klar, wenn man 10 Dinge nennt, dann kriegt man auch eine Liste, aber generell kann man KI-Texte sehr einfach daran erkennen, dass sehr, sehr gerne Sachen aufgelistet werden. Also, erstens, Einsatz von Technologie. Da haben wir es ja schon. Integriere interaktive Technologien wie Tablets, Smartboards und Lernsoftware, um den Unterricht dynamischer zu gestalten und die Schülerinnen bei der Nutzung digitaler Medien einzubinden. Zweitens, projektbasiertes Lernen. Fördere das selbstgesteuerte Lernen durch projektorientierte Aufgaben, die es den Schülerinnen ermöglichen, an realen Problemen zu arbeiten und eigene Lösungen zu entwickeln. Drittens, Gamification. Nutze spielbasierte Lernmethoden, indem du Elemente wie Punktesysteme, Levelaufstiege und Abzeichen einführst, um Lernziele auf unterhaltsame Weise zu erreichen. Viertens, Interessen der Schülerinnen einbeziehen. Gestalte den Unterricht so, dass er die persönlichen Interessen und Leidenschaften der Schülerinnen aufgreift, um die Relevanz des Lernstoffs zu erhöhen. Fünftens, abwechslungsreiche Unterrichtsmethoden. Wechsle zwischen verschiedenen Lehrmethoden wie Gruppenarbeit, Diskussionen, Präsentationen und Einzelarbeit, um Monotonie zu vermeiden und verschiedene Lernstile anzusprechen. Sechstens, positive Lernatmosphäre. Schaffe eine unterstützende und positive Umgebung, in der Fehler als Teil des Lernprozesses gesehen werden und jeder Schüler sich wertgeschätzt fühlt. Siebtens, klare Lernziele. Setze klare und erreichbare Ziele für den Unterricht, sodass die Schülerinnen wissen, was von ihnen erwartet wird und wie sie Erfolg messen können. Achtens, Feedback und Anerkennung. Biete regelmäßiges, konstruktives Feedback und erkenne die Anstrengungen und Erfolge der Schülerinnen an, um ihre Motivation zu stärken. Neuntens, Praxisbezug herstellen. Zeige den Schülern, wie der Lernstoff in der realen Welt angewendet wird, um die Bedeutung des Gelernten zu verdeutlichen. Und zehntens, Selbstreflexion und Bewertung. Ermögliche den Schülerinnen, ihren eigenen Lernprozess durch Selbstreflexion und Bewertung zu überwachen und zu bewerten, was ihnen hilft, ein Gefühl der Eigenverantwortung für ihr Lernen zu entwickeln. Das sind 10 tolle Tipps, wie ich finde. Ich sehe mich da sehr drin. Auf jeden Fall denke ich, dass sich es lohnt, hier Punkte umzusetzen. Aber was ihr natürlich merkt, die meisten Dinge benötigen wieder eine Vorarbeit von uns. Da sind ja jetzt doch einige Dinge dabei, die ich morgen nicht einfach so spontan in der Klasse umsetzen kann, da gewisse Kompetenzen vielleicht von denen, von den Kids da verlangt werden. Einsatz von Technologie, projektbasiertes Lernen, Gamification, Selbstreflexion, das braucht Vorarbeit. Das Gute ist aber, dass dies alles Dinge sind, die man als Kollegium machen könnte, wenn man miteinander sprechen würde, natürlich. Man könnte, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, ihr werdet sicher viele andere finden, wenn ihr wollt, Arbeitsgruppen zu diesen Themen erstellen und diese KollegInnen bringen diese Dinge dann den Kids bei, zum Beispiel im Laufe des Jahres, entweder im Unterricht oder durch Projektwochen und so weiter. Oder man könnte sagen, jeder Lehrer nimmt was Bestimmtes in seiner Klasse dran. Ihr wisst, wie das läuft. Man hat da unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss für seine Schule einfach schauen, was funktioniert bei uns am besten. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn man als Schule Zeit in solche Dinge investiert, das heißt, sie ab Klasse 5 macht und nach einführt und auch beibehält, indem man sie dann im Unterricht nutzt, dann wird es halt eben doch möglich, dass ich morgen ganz spontan etwas mit Gamification mache, weil ich den Kids die Grundlagen nämlich gar nicht mehr beibringen muss. Es ist nicht nur so, dass ich dadurch viel Zeit in meinem Unterricht auf das verwenden kann, was ich möchte oder was ich brauche, sondern auch die Qualität wird dadurch besser, weil die Kinder die Dinge schon öfters gemacht haben. Wichtig ist aber, dass diese Dinge nicht eingeführt und dann einmal im Jahr gemacht werden, sondern dass alle oder so gut wie alle Lehrerinnen auf diese erworbenen Kompetenzen der Kids zugreifen und diese nutzen und dadurch festigen bzw. ausbauen. Ich weiß, das ist ein Problem. Wir hatten das im Bildungsplan schon öfters. Gerade die Medienbildung ist quasi in alle Fächer integriert. Es funktioniert aber nicht. Das heißt, man muss sich da als Schule wirklich sehr bewusst damit auseinandersetzen und sagen, wie bekommen wir es hin, dass wir diese Sachen größtmöglich im Laufe eines Schülerlebens quasi einbauen können. Wir werden immer KollegInnen haben, die sich weigern, die es nicht machen oder die vielleicht sagen, sie haben es gemacht und haben es doch nicht gemacht. Es ist einfach die Realität, da können wir nichts dran ändern. Wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und es macht auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, denn so funktionieren wir Menschen einfach nochmal. Gruppen sind nun mal so, da müssen wir uns einfach abfinden damit. Also das heißt, anstatt seine Energie darauf zu verschwenden, sich über den Müller aufzuregen, der wieder mal nicht mitmacht, macht es sehr viel mehr Sinn zu sagen, okay, wie können wir das ausgleichen, wie kriegen wir es dann trotzdem aufgefangen? Nach vorne schauen, Leute, ist die Devise. Es ist klar, dass die vielen anderen Themen wie Classroom-Management und so weiter dadurch nicht außer Acht gelassen werden können. In unserem Beruf laufen sehr viele Prozesse parallel und wir müssen für den richtigen Menschen in der jeweiligen Situation die richtige Entscheidung treffen. Und mal tritt dabei ein bestimmter Prozess mehr in den Vorder- und manchmal in den Hintergrund. Das hat auch einfach sehr viel mit Gefühl und Erfahrung zu tun. Die reine Theorie aus den Büchern hilft einem da nicht immer, ja, weil das beste Classroom-Management funktioniert halt nicht, wenn ein Schüler sagt, nee, mache ich nicht. Und was macht man dann? Ja, dann steht man in der Klasse und muss wieder entscheiden, hole ich jetzt die Keule raus, wie reagiere ich darauf? Und das kann viel Zeit und Nerven kosten. Das heißt, die Erfahrung, die ist einfach wichtig. Und ja, das ist ja ein bisschen auch das Fiese daran, wenn man beurteilt wird, jetzt gerade auch als Referendarin oder wenn man als Lehrerin beurteilt wird von seiner Schulleitung. Es ist immer leichter, hinterher zu sagen, was falsch war. Also für die beurteilende Person ist es sehr easy zu sagen, naja, das, was du da gemacht hast, das hat nicht funktioniert, das hätte ich so und so gemacht. Ja, ja, klar, hätte ich so und so gemacht, aber auch nur vielleicht. Ja. Aber so ist es halt. Ich möchte noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, die in erster Linie vielleicht gar nicht mit Motivation in Verbindung gebracht wird, und das ist die didaktische Reduktion. Keine Sorge, ich habe jetzt nicht vor, euch mit fachtheoretischen, didaktischen Abhandlungen zu belästigen, sage ich mal. Es geht mir einfach darum, so allgemein mal ein bisschen drauf zu sprechen zu kommen und sich dessen bewusst zu werden. Also wir alle haben Didaktik gelernt, wir wissen, was es ist, wir mussten uns damit beschäftigen und es war sicherlich nicht das spannende Teil der Ausbildung, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, nimmt es mehr an Wichtigkeit zu, wenn man die Praxis hat und die Auswirkungen der Theorie in der Praxis dann eben auch direkt sehen kann. Ich habe ein tolles Zitat zur didaktischen Reduktion gefunden, das gerne Goethe zugeschrieben wird, das aber wohl von Blaise Pascal, einem französischen Mathematiker und Philosophen aus dem 17. Jahrhundert kommt. Und es lautet, ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich nicht die Zeit hatte, ihn kürzer zu machen. Und das erklärt eigentlich schon ziemlich viel. Die didaktische Reduktion, die stellt also die Frage, was kann man an einem Thema weglassen, ohne den Kern der Sache zu verlieren? Das heißt, manchmal ist es weniger Arbeit, einfach alles wiederzugeben, ohne darüber nachzudenken, als wenn man sich tatsächlich hinsetzt und sagt, was ist eigentlich der Kern der Sache? Denn wenn ich die Kids nicht mit Informationen vollstopfe, was in einem Vormittag in der Summe ja so oder so passiert, funktioniert das Lernen besser und folglich bleibt auch die Motivation erhalten. Wir alle sind motivierter, wenn wir Dinge verstehen und vorankommen. Und wir Lehrer haben ein Stoffmengenproblem. Wir haben zu viel Stoff für zu wenig Zeit. Noch schlimmer wird es, wenn wir ein Thema selbst sehr mögen, also richtige Experten auf einem Gebiet sind, dann wollen wir das Wissen, das wir haben, weitergeben und zwar möglichst vollständig. Wir müssen jedoch Sachen weglassen, wir kommen nicht drum herum. Ganz wichtig beim Weglassen ist, dass es nicht um eine Abwertung von Inhalten geht, dass man also sagt, das hier ist wichtig und das andere ist weniger wichtig, sondern es geht schlicht um die Erkenntnis, entscheiden zu müssen, was man in die zur Verfügung stehende Zeit packen kann, sodass der Kern der Sache erhalten bleibt. Fachleute auf dem Gebiet der Didaktik gibt es jede Menge. Ich bin im Internet, auf YouTube zum Beispiel, unter anderem auf Professor Dr. Martin Lehner gestoßen. Der war bis August 23 Professor an der Fachhochschule Technikum in Wien und er hat zur Didaktik und zur didaktischen Reduktion vor allem eine Menge Bücher geschrieben und auch Vorträge gehalten. Auf YouTube findet man wirklich einige Interviews und Vorträge von ihm. Da lohnt sich das Reinhören auf jeden Fall. Seine Homepage und den Link zu einem Interview stelle ich in die Shownotes. Lena visualisiert die didaktische Reduktion mit der Hilfe von Sieben. Also nicht die Zahl, sondern der Plural von Sieb. Er siebt das Wissen eines Themas. Und je weniger Zeit man für ein Thema hat, umso größer müssen die Maschen im Sieb sein, sodass wirklich nur die großen Wissensbrocken übrig bleiben. Wenn man sich jetzt daran macht, ein Thema zu erarbeiten, dann kann es eben hilfreich sein, sich die Zeit vor Augen zu halten und zu überlegen, was kann ich in 10 Minuten machen oder sagen oder beibringen, was in 20 und was in 40. Im Prinzip ist diese Herangehensweise ähnlich dem agilen Arbeiten. Ihr erinnert euch, da gibt es einen Sprint, also eine Arbeitsphase, die zeitlich festgelegt ist. Jetzt sagen wir mal, ihr nehmt euch 3 Wochen Zeit, um eine neue Pausenregelung aufzustellen. Ihr fangt jetzt nicht einfach an zu arbeiten und schaut, wie weit ihr in diesen 3 Wochen kommt, sondern man packt sich die Aufgaben, von denen man sicher ist, dass man sie in 3 Wochen schaffen kann, in diesen Sprint rein. Und dann sind sie auch erledigt. Alles andere, einfach loszuarbeiten und zu hoffen, dass es irgendwann fertig wird, das funktioniert nicht, das wisst ihr selbst. Der Unterschied jetzt vom Agilen zur didaktischen Reduktion ist, dass ich mir für eine Unterrichtsstunde tatsächlich 2 oder 3 Siebe überlegen kann. Es kann immer passieren, dass was im Unterricht dazwischen kommt oder länger dauert. Und wenn man das gröbste Sieb mindestens durchbekommt, hat man den Kern schon einmal im Unterricht durchgenommen. Ja, und dann hat man den schon mal. Bleibt Zeit übrig, dann kann ich ja immer noch Elemente des zweiten Siebs dazunehmen. Und ich kann die Siebe auch natürlich komplett anders aufteilen. Da muss man sich jetzt nicht an einer Stunde orientieren. Wenn klar ist, dass ich, was weiß ich, 2 Wochen Zeit für ein Thema habe, dann kann ich ein Sieb auch für 2 Wochen konzipieren. Ich muss mir dieses 2-Wochen-Sieb dann aber vermutlich nochmal auf die einzelnen Stunden aufteilen, damit ich eben weiß oder damit ich am Ende auch wirklich alles dran genommen habe. Egal wie ihr es macht, wichtig ist, dass ihr euch aktiv mit dem Lernstoff auseinandersetzt und genau wisst, was am Ende stehen muss bei den Kids. In der Vorgehensweise ist es laut Lena übrigens besser, von grob nach fein zu arbeiten, also mit dem Wichtigsten anzufangen und für die anderen 7 Dinge dazu zu packen, anstatt mit viel Stoff anzufangen und dann zu reduzieren. Er nennt dabei ein ganz einleuchtendes Beispiel, das wir vermutlich alle kennen. Im Frühling jetzt bekommt man den Rappler und man möchte den Keller oder den Dachboden ausräumen und man nimmt sich vor, alles wegzuwerfen, was man 5 Jahre nicht in der Hand hatte. Und dann nimmt man also so das erste Ding in die Hand und dann schaut man es so an und man dreht es so hin und her und, ja, und dann denkt man sich so, also das eigentlich sieht es doch noch ganz gut aus. Ja, komm, also komm, das behalte ich jetzt mal noch. Also das heißt, wegstreichen ist immer schwieriger als hinzunehmen. Man trennt sich nur ungern von Dingen und es betrifft auch sein eigenes Wissen. Im Gegenzug dazu ist es zum Beispiel überhaupt kein Problem, Wissen bei anderen wegzustreichen. Das kenne ich als Schüler sehr, sehr gut. Und auch in der einen oder anderen Konferenz in meinem Beruf denke ich, ach naja, das hätte man auch mal verkürzen können um 1,5 bis 4 Stunden. Wenn also ein Kollege einen Vortrag hält, dann kann man problemlos sagen, wo er noch etwas kürzen könnte. Und bei einem selbst, da fällt es einem dann gar nicht so leicht immer. Ja, und um didaktisch reduzieren zu können, muss man sich mit dem Thema auskennen. Das ist jetzt die schlechte Nachricht. Nur wenn man sich gut mit dem Thema auskennt, weiß man auch, was man wegstreichen kann, ohne den Kern zu verlieren. Deswegen steht in der Didaktik zuerst immer die Sachanalyse. Ohne die wird es nicht so richtig gelingen. Und natürlich bedeutet es, dass man sich in ein Thema erstmal ein bisschen einarbeiten muss. Vielleicht haben die Kollegen ja schon etwas in diese Richtung gemacht. Ansonsten, ich muss sagen, ich lerne relativ gut mit YouTube tatsächlich. Aber natürlich, Lesen hilft auch immer. Was soll man sagen? Lesen hilft. Am liebsten würde ich das jetzt als Titel für den Podcast machen, aber ich weiß, dann wird er nicht so oft abgerufen. Ich stelle fest, je aussagekräftiger die Titel sind, umso mehr Zuhörer habe ich dann auch. Deeper Learning ist momentan mit Abstand am meisten gehört. Also sehr interessant, das scheint das absolute Thema zu sein. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt den Podcast KI-Tools und deren Anwendung im Unterricht nennen würde, dann vermutlich hätte ich endlich mal die Followerzahlen, die ich mir schon lange wünsche. Aber Leute, das wird jetzt nicht passieren. Alle reden über KI und ich halte mich da vornehm zurück. Ja, alles, was ich jetzt gesagt habe zur Didaktik und zur Reduktion, ist ja im Prinzip nichts Neues. Wir haben das alle gelernt. Und jetzt geht es aber mal so ein bisschen darum, wenn ihr jetzt mal an eure letzten Stunden oder beziehungsweise die Vorbereitung an die Stunden denkt, wann habt ihr euch ganz bewusst mit der Reduktion des Stoffes auseinandergesetzt? Also nicht so in Gedanken so ein bisschen, sondern wirklich richtig hingesetzt und gesagt, okay, das ist das Wissen, das dieses Thema bietet und was sollen die Kids mitnehmen? Denn Didaktik, das ist ja ganz wichtig, muss sich an den Schülerinnen orientieren. Ich kann die Didaktik nicht in jedem Jahr genau gleich machen. Das heißt jetzt ja nicht, dass man sich vor jeder Stunde nochmal eine halbe Stunde mit der Didaktik auseinandersetzen muss. Aber ich muss mir zumindest zu Beginn eines Themas überlegen, was da drankommt in dieser Klasse und was diese Klasse verarbeiten kann. Deswegen höre ich jetzt mal kurz auf zu quatschen und stelle nochmal die Frage, wann habt ihr euch letztes Mal ganz bewusst mit der Reduktion des Stoffes auseinandergesetzt? Ich glaube, wenn ich die Frage jetzt für mich beantworten müsste, dann würde ich sagen, ich weiß es nicht. Ganz viele Dinge in meinem Lehrerleben passieren im Kopf und nebenher und vielleicht auf der Fahrt ins Geschäft und auf der Fahrt zurück. Und ich persönlich stelle fest, ich muss diese Dinge sehr viel mehr machen, weil sie mir unheimlich helfen. In jeder Stunde, die ich mir nicht vorbereitet habe, und vorbereiten heißt jetzt nicht, wie gesagt, dass ich da einen ausführlichen Unterrichtsentwurf mache oder so, aber ich muss mich davor hinsetzen und mir die Inhalte der Stunde überlegen und die Methoden überlegen. Ich habe da auf jeden Fall einen groben Rahmen. Und wenn ich das nicht mache, dann stelle ich fest, dass ich in einer Stunde gern ins Schwafeln gerate. Ich komme vom Hölzchen aufs Stöckchen und der Redeanteil ist viel zu hoch. Das kommt auch noch mit dazu. Das alles verwässert den Kern meiner Stunde und ist definitiv der bewussten Auseinandersetzung der didaktischen Reduktion geschuldet. Keine Frage. Deswegen, wenn es euch so geht wie mir, dann würde ich empfehlen, ja, setzt euch bewusster damit auseinander, eben gerade auch mit der didaktischen Reduktion. Dann komme ich so langsam zum Ende dieser Folge. Vielleicht noch eine kleine Info. Es gab schon wieder ein Datenleck im Bildungssektor. Und zwar gibt es eine Kommunikations-App für Schulen und Kitas und so weiter, wo man mit Eltern und Schulen kommunizieren kann. Die App oder die Seite wirbt mit dem Spruch, mit einem Klick sind alle informiert. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das so gedacht hatten, wie es jetzt der Fall war. Auf jeden Fall ist es so, dass Dateien auf dem Server sichtbar waren. Der Server war über ein Klartextprotokoll HTTP erreichbar und eben nicht über HTTPS und lieferte da ein Directory Listing. Das heißt eben, dass man ja alle Dateien einfach sehen und anklicken kann. Zugriffsschutz gab es nicht und auch eine Transportverschlüsselung gab es wohl auch nicht. Ja, neben Namen, Geburtsdatum und Anschriften gab es dann teilweise auch Angaben zum Herkunftsland, zu Impfungen, Konfessionen und viele weitere Details der Betroffenen. Außerdem sind mehr als 16.000 Avatarbilder für die Nutzung der Chat-Funktion einsehbar gewesen. Und Stay Informed hat inzwischen alle Lücken geschlossen, hat wohl auf den Entwicklungsservern noch weitere Fehler gefunden. Auf der Homepage der Seite gibt es FAQs und Informationen dazu. Das heißt, wenn ihr bei Stay Informed seid, dann könnt ihr euch darüber informieren. So, das war's schon fast. Eine allerletzte Sache noch. Wenn ihr Lust habt, selbst mal hier beim Podcast dabei zu sein, dann meldet euch bei mir. Ich freue mich immer, wenn sich Leute melden, die ein bisschen aus ihrem Lehrerleben erzählen. Die Interviews oder die Gespräche mit anderen haben ja leider sehr stark abgenommen. Und wenn ich jemanden frage, dann ist die erste Antwort, die ich bekomme, immer, oh, ich weiß nicht, ob meine Stimme da gut genug ist für den Podcast oder ich weiß nicht, ob ich da interessant genug bin und sowas. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das einfach nette Absagen sind oder ernst gemeinte Bedenken. Also ich kann euch sagen, jede Stimme ist für den Podcast geeignet. Da gibt es überhaupt gar nichts. Jede Stimme ist interessant. Und ich glaube eben auch, dass es ist interessant ist, zu hören, wie es anderen Lehrern so geht und was sie so sehen außerhalb der eigenen Schule. Deswegen, liebe Leute, traut euch. Es muss auch gar nicht eine ganze Folge sein. Ihr könnt ja auch einfach nur eine bestimmte Meinung oder ein bestimmtes Thema haben, über das ihr mal sprechen wollt. Und wenn es dann eben nur 10 Minuten dauert, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Deswegen meldet euch. Und alle anderen bitte einmal, ihr wisst, den Podcast abonnieren und liken, wenn ihr ihn gut findet. Und den anderen Leuten sagen, dass es den Podcast gibt. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Erholt euch gut, es sind ja Ferien. Wir hören uns wieder und bis bald.